HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwind. Guten Tag.
Man nennt es immer noch das erste Museum auf Basis eines bürgerlichen Stiftungsbriefes. Unabhängig von Geschlecht und Religion sollten die jungen Menschen, die begabt waren, die Möglichkeit haben, sich in unterschiedlichen Sparten der Kunst ausbilden zu lassen.
Also ich glaube, die Kunstbegeisterung wird immer größer, einfach auch durch diese ganz tollen Programme, durch diese Modernität dieses Städels, durch diese digitale Erweiterung jetzt auch, durch diese fabelhaften Ausstellungen. Also es gab noch nie so viele Besucher wie in den letzten Jahren.
Es ist eine ziemlich exzentrische Schule. Es gibt viele Kunsthochschulen in Europa und ich kenne mehrere davon und die schauen sich öfters ziemlich ähnlich. Die Städelschule ist interessant, weil sie einige ganz besondere Eigenheiten hat.
Das Museum ist nicht nur das Gebäude, die Sammlung, die Ausstellung, die wir zeigen, sondern das Museum ist insbesondere ein Bildungsauftrag. Und ein Bildungsauftrag, den Sie weit über das Gelände des Museums selbst hinaus exerzieren.
Am 15. März vor 200 Jahren verfasste ein Frankfurter Bankier und Kunstsammler sein Testament. Darin vermachte er sein ganzes Vermögen und seine Kunstsammlung uns allen. Er war ein Pionier, dieser Johann Friedrich Städel, der da vor 200 Jahren mit seinem Testament ein Museum und eine Kunstschule stiftete, in Frankfurt am Main, der Stadt der Stifter, wo sonst. So etwas hatte vor ihm in dieser Radikalität noch niemand getan. Johann Friedrich Städel wollte Kunst für alle. Die Parole Kunst für alle wurde zwar erst in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ausgegeben, gut 160 Jahre nach Städels Tod, aber es war wieder in Frankfurt damals. Und angelegt war diese Öffnung schon im Testament des Stifters aus dem 19. Jahrhundert, denn ganz im Sinne des freien Bürgertums sollte die Schule des Städelschen Kunstinstituts von Anfang an allen Talenten kostenlos offenstehen, ohne Ansehen von Herkunft, Geschlecht oder Religion. Der Bankier und Kunstsammler Städel vermachte der Stiftung seine Gemäldesammlung. Gewichtiger aber ist das Erbe des ersten bürgerlichen Museumsstifters in Deutschland überhaupt und der Auftrag, den der Stifter seinem Museum und seiner Schule mitgegeben hat, Kunst als Bildung für alle. Städels Auftrag, die Schule des Sehens, so haben wir den Tag in HR2 Kultur zum 200. des Städels überschrieben. Begeben wir uns zuerst einmal nicht ins Museum, das wohl die meisten kennen oder von dem fast alle jedenfalls schon mal gehört haben. Gehen wir erst einmal zu dem Ort, der dem Stifter Johann Friedrich Städel eigentlich ursprünglich der wichtigere war, in die Städelschule. Sebastian Schreiber war bei den Bildhauern in der Städelschule, die heute eine der international renommiertesten Kunstschulen ist, entsprechend international auch die Studierenden.
Bildhauer Wolfgang Winter schmeißt die Flex an, um ein Stück Metall zu bearbeiten. Um ihn herum unzählige Werkzeuge, Maschinen und Materialien. Die Werkstatt, in der Winter arbeitet, ist eine Dependance der Frankfurter Städelschule. Sie liegt versteckt in einem Industriegebiet am Frankfurter Osthafen, mitten zwischen Main und Hanauer Landstraße. Dort unterrichtet Wolfgang Winter seit vielen Jahren die Städelschüler im Fach Bildhauerei. Doch das Gelände war nicht immer eine Schule.
Das hat ja hier angefangen und war zunächst mal fast so eine Art Privatmuseum. Und so langsam ist dann die Städelschule und die Studentenklassen sind so langsam hier reingewachsen. Und das wurde dann auch vergrößert, das Ganze erweitert, sodass wir jetzt eigentlich irgendwie immer so zwischen 30 und 40 Studenten in dieser Dependance der Städelschule haben.
Insgesamt zählt die Städelschule rund 200 Studierende in den Bereichen Bildende Kunst und Architektur. Die Schüler der Meisterklasse studieren über mehrere Jahre an der Kunsthochschule. Eine davon ist die Dänin Benedikte Bjerre. Die Kunststudentin zog vor 5,5 Jahren von Kopenhagen nach Frankfurt und ist vom Konzept begeistert.
There's many things that make Städelschule very special. I would say first of all the freedom. Die Städelschule ist aus vielen Gründen etwas ganz Besonderes. Zuallererst ist da die Freiheit, die der Lehrplan lässt. Auch das Niveau der Lehrer und die Professoren sind großartig. Es gibt eine ganze Menge ambitionierter Leute. Fast alle, die hier arbeiten, sind interessant. Man bekommt nicht erzählt, wie Kunst zu sein hat. Man kann es selbst erarbeiten.
Neben der Werkstatt bietet die Städel-Dependance am Osthafen auch große Ateliers. Alle Schüler haben eigene Arbeitsplätze, auf die sie jederzeit zugreifen können. Die hellen Räume in der alten Industrieanlage bieten mit ihren hohen Decken viel Platz für Projekte. An jeder Ecke wird an einem anderen Objekt gearbeitet. Benedikte Bjerres Arbeitsplatz ist übersät mit Radkappen. Sie werden Teil ihres neuen Projekts. Alle Studierenden an der Städelschule arbeiten weitestgehend selbstständig. Für Wolfgang Winter ist das ein entscheidendes und einmaliges Prinzip.
Das heißt, es ist also nicht sehr verschult, sondern es ist eigentlich eher so, dass man auf das zukünftige Leben des Künstlers vorbereitet wird. Der Künstler, der ja aus seiner eigenen Motivation heraus und aus seinem eigenen Antrieb heraus arbeitet.
Als die Städelschule für bildende Künste vor knapp 200 Jahren entstand, hatte ihr Stifter Johann Friedrich Städel vor allem ein Leitbild im Sinn: Kunst als Bildung für alle. Die Schule sollte allen Talenten kostenlos offenstehen, unabhängig ihrer Herkunft. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Der Besuch der staatlichen Hochschule ist weitestgehend kostenlos. Weit über die Hälfte der Studierenden und viele der Lehrer kommen aus dem Ausland. Unterrichtet wird auf Englisch. Die Kunst verbindet. Alle arbeiten daran, mit ihrer Kunst etwas zu bewegen, Menschen zu erreichen, zu bilden. Leicht ist das nicht immer, sagt Wolfgang Winter.
Das ist nicht so einfach, als Künstler, sag mal, mit künstlerischen Mitteln auf gesellschaftliche Prozesse zu reagieren und zu antworten. Aber darum geht es ja. Also es geht ja nicht nur einfach darum, dass man eine schöne Blume malt und hängt die dann an die Wand und versucht, das dann im Kunstbetrieb unterzubekommen, sondern der Anspruch ist natürlich auch, dass es eine gesellschaftliche und vielleicht sogar auch politische Relevanz hat.
Professor Philipp Perrott, Kunsthistoriker aus Antwerpen, zuletzt Direktor der Kunsthalle Bern, Kurator von Ausstellungen weltweit, seit vergangenem Jahr Rektor der Städelschule in Frankfurt, die heute staatliche Hochschule für bildende Künste ist. Guten Tag, Herr Perrott.
Guten Tag.
Kunst für alle wollte Johann Friedrich Städel, und die von ihm gestiftete Kunstschule sollte allen kostenlos offen stehen, ohne Ansehen von Herkunft, Geschlecht und Religion. Das war damals ein sehr, sehr freiheitlicher Anspruch. Sehen Sie sich heute auch in dieser Tradition?
Ja, wir sehen uns absolut noch immer in dieser Tradition. Es ist jetzt sehr wichtig, dass er so progressiv war, dass er ein Kunststudium für alle Begabten, hat er gesagt, aufrichten wollte, ohne Unterschied des Geschlechtes und des Religion und eigentlich auch für Unbemittelten unentgeltlich sein wird. Und das ist eigentlich noch immer so, sicher in die Abteilung Bildende Kunst. Und das sehen wir im breitesten Sinne. Die Idee ist wirklich, die meist Begabten zu identifizieren. Das wird von unseren Professoren gemacht mit dem Portfolioauswahl, die zum Interview einzuladen und zu schauen, ob die eine Klasse verfügen können.
Aber offen für alle heißt heute, anders als es damals 1815 gedacht war wahrscheinlich, offen für die ganze Welt, oder?
Das bedeutet in unserer Sicht absolut offen für die ganze Welt, aber nicht nur die ganze Welt. Ich möchte betonen, dass wir immerhin noch immer 30% der Studierenden aus Deutschland haben. Aber inzwischen hat genau diese Demografie sich gewandelt und ich glaube, dass es auch richtig ist, dass eine Demografie etwas entspricht, das dem Kunstwelt eigentlich charakterisiert. Die Kunstwelt ist heute globalisiert. Künstler reisen viel, Künstler stehen weltweit miteinander in Kontakt, nehmen teil an Workshops von Thailand bis Buenos Aires, bis Berlin, über London etc. Also das ist eigentlich auch reflektiert in die Demografie der Städelschule, ja.
Sie haben eben Berlin genannt. Ja. Wenn man jetzt die großen Kunststädte dieser Welt sich betrachtet, dann hat man New York, dann hat man London, dann hat man eben Berlin und nicht Frankfurt. Wieso ist die Städelschule in Frankfurt?
Die Städelschule ist in Frankfurt, weil es hier einen, ich glaube, Johann Friedrich Städel hat eigentlich einen Bürgersinn gehabt, ist ein Mäzen gewesen, hat versucht, eigentlich sein Engagement nach die Ausbildung von jungen Künstlern zu richten. Und das ist natürlich unterschiedlich von Berlin. Berlin ist die Hauptstadt. In Berlin werden solche Initiativen von die Behörden eingerichtet, traditionell eigentlich in ganz Deutschland. Das ist ein bisschen eine Einzigartigkeit der Städelschule, dass es kleinen Bürgerinitiative ist. Und ich glaube, gut, Frankfurt hat eine große Dichte an Institutionen. Berlin hat wegen eigentlich mit die Wende einen günstigen Mietpreis die Künstler angezogen, um dort Ateliers zu mieten oder zu kaufen. Heutzutage wandert das wieder. Brüssel ist ein sehr wichtiger Anziehungspunkt geworden, wo Künstler leben gehen, weil es ein Knoten ist, wo eigentlich auch sehr viel Netzwerken zusammenkommen, auch wegen die Lage. Also Frankfurt hat ein großes Vorteil. Wir sind auch in ein gutes Lage wegen dem Flughafen, die Dichte an Institutionen und so weiter. Und eigentlich die Tradition von der Städelschule zieht sehr viel junge Künstler weltweit an. Es ist ein bisschen ein anderer Kontext.
Nun ist die Städelschule keine Malschule für alle mehr, sondern bestenfalls für alle Talente, so war es ja auch gedacht, eine Kunsthochschule mit Anspruch. Neben dem Bard College in New York ist die Städelschule die einzige Kunsthochschule weltweit, die von der Kunstzeitschrift Art Review mit dem Status Power 100 ausgezeichnet worden ist. Also das sind die beiden großen, Bard College in New York und Städelschule in Frankfurt. Das ist ein Riesenanspruch. Wer darf in Frankfurt studieren?
Ja, das stimmt. Das ist ein Riesenanspruch, diesen Art Review. Das heißt natürlich, man muss das teilweise relativieren. Es gibt noch viele andere wichtige Schulen wie Columbia oder CalArts oder CAFA in Beijing. Wir sind nicht nur noch in Europa und Amerika wichtig. Das globalisiert sich auch. Es gibt sehr wichtige Schulen außerhalb Europa und der USA. Aber was man daraus ableiten kann, ist eigentlich, dass wir nicht nur eine Schule sind, aber eigentlich eine Kulturinstitution, eine Kunstinstitution, die Einfluss hat. Es geht nicht nur über das Studieren. Diese Schule ist auch verbunden an Porticus, die Kunsthalle Porticus, die eigentlich die Studenten einbezieht in Ausstellungsarbeit, nicht unbedingt die Studierenden eine Ausstellungsplattform gibt. Das machen wir nicht. Das ist eher eine international angesehene Kunsthalle, wobei die Studenten sehr oft einbezogen sind in die Produktion, in die diskursive Framing, in alle mögliche Arten und Weisen sind die einbezogen in einen normalen, professionellen Kunstbetrieb. Und ich glaube, dass es deswegen ist, dass wir auch in diesen Art Review Ranking aufgenommen sind, dass wir eigentlich viel mehr sind als nur eine Kunstschule.
Sie sprechen den Portikus auf der Maininsel an, ein Ausstellungsgebäude, das extra fürs Städel neu gebaut worden ist.
Ja.
Das ist kein, Sie haben es schon gesagt, kein Ausstellungsplatz für die Studierenden. Das ist ein international bespieltes Haus.
Genau.
Das heißt, die Rückkopplung auf die Studierenden ist dann der Kontakt zu den Künstlern, wenn sie mithelfen beim Aufbau der Ausstellung, wenn sie mithelfen bei der Konzeption.
Genau, das ist exakt, was es ist. Es ist ein sehr wichtiger Feedback für die Studierenden. Es ist auch einen bevorzugten Kontakt mit großen Künstlern, zum Beispiel letztes Jahr mit Paul McCarthy oder früher mit Pierre Hager, Philippa Renaud, mit Rishkitrin Vanija. Manchmal sind diese, die dort Ausstellungen, auch Gastprofessoren oder Professoren bei uns. Und was wir auch machen, ist, die meistversprechenden Absolventen haben auch die Möglichkeit, in Portikus auszustellen. Also das ist dann das Beachten wir sehr, zum Beispiel im vorletzten Jahr die Anna Imhof, die jetzt im ganzen Welt sehr beachtet wird, von PS1 über ganz verschiedene wichtige Orte in der Welt. Sie ist längst kein Geheimtipp mehr, sie wird wirklich so nach vorne gebracht als einer der ganz wichtigen, erneuernden Künstler von diesem Moment. Das hat eigentlich auch sehr viel damit zu tun, dass sie sehr früh eine Portikus-Ausstellung bekommen hat, die dann zum Beispiel von Art Forum sehr ausführlich besprochen worden ist.
Womit wir dann auch gelernt haben, was die Städelschule auch noch ist, nämlich ein Sprungbrett.
Genau, das ist es sicher.
Professor Philipp Pirott, Kunsthistoriker aus Antwerpen und Rektor der Städelschule in Frankfurt. Städels Auftrag, die Schule des Sehens, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Einen ganz besonderen Auftrag hat Natascha Pflaumbaum bekommen zum 200. Jubiläum des Städels, den Auftrag, bekannte Bilder aus dem Städel im Radio hörbar zu machen. Hier kommt aus unserer kleinen Auswahl der vielen vertonten Bilder, die dabei herausgekommen sind, unser erstes Beispiel. Franz Marx, liegender Hund im Schnee.
Ein Hund in Gelb oder Weiß, kantig, eckig, okay, gut, ist typisch Franz Marc. Der malte blaue Pferde, gelbe Hunde, gelbe Kühe, blaue Füchse, gelb, blau, immer oder naja, oft. Der Hund soll weiß sein, ist aber genau genommen gelb-weiß, der weiße Hund im weißen Schnee. Die Landschaft und das Tier, fantastisch übersetzt in Geometrie, Ecken an der Hüfte, Ecken an den Ohren, Ecken im Knie, ein Hund aus lauter Ecken, so friedlich. Von wegen, denkste. Das Bild ist Camouflage, pure Camouflage, denn es gibt ein Bild hinter dem Bild, eine Geschichte. Wer die nicht denkt, kann das Bild mit den vielen Ecken gar nicht verstehen. Dieses friedfertige Bild ist die Geschichte eines Künstlers, der vor dem Ersten Weltkrieg geradezu explodiert ist vor Ideen. Franz Marc wurde dann ermordet. Dieses Bild entartet. Es wurde verkauft und kam erst nach dem Zweiten Weltkrieg wieder zurück nach Frankfurt. Das Bild zeigt einen Hund. Aber es ist die Geschichte Deutschlands, die man in ihm liest. Die Geschichte seiner Erfolge und Niederlagen und seiner Wiederauferstehung.
Städels Auftrag, die Schule des Sehens, der Tag in HR2 Kultur. Vor 200 Jahren vererbte der Frankfurter Händler und Bankier Johann Friedrich Städel an eine Stiftung, aus der eine der renommiertesten Kunstschulen weltweit und eines der wichtigsten Kunstmuseen entstand, sein gesamtes Erbe, das Geld und die Bilder. Wer war dieser Mann mit Weitsicht, der die erste bürgerliche Museumsstiftung schuf? Yvonne Koch über den Stifter.
Pfeffer, Salz, Nelken, Zimt und Muskat. Diese Gewürze spielten beim jungen Johann Friedrich Städel garantiert eine große Rolle. Denn immerhin handelte erst sein Vater und später auch er selbst mit diesen Spezereien. Offenbar erfolgreich, denn die Städels führten am großen Kornmarkt in Frankfurt ein ziemlich wohlhabendes Leben. Und Johann Friedrich konnte dadurch viel reißen, was er anscheinend besonders gerne tat, hat Vera Mohr, Dokumentarin beim Hessischen Rundfunk, herausgefunden. Und laut einer Anekdote soll eine Schweizreise sogar der Anstoß für Städels Kunstsammlung gewesen sein.
Als er zurückkam, hat ihn irgendjemand gefragt, hast du den Wasserfall in Schaffhausen gesehen? Daraufhin konnte er sagen, nö. Und hat sich aber dann doch ein bisschen drüber geärgert, dass das so an ihm vorbeigegangen ist. Und hat er kurzerhand einen Maler beauftragt, ihm ein Bild davon zu malen, von diesem Wasserfall. Und als das Bild dann in Frankfurt war und er es seinen Freunden vorgestellt hat, dann waren die alle ganz begeistert und haben zu ihm gesagt, Mensch, so ein tolles Bild, Kunstverstand, wunderbar, toll. Und da fing er dann an, Bilder zu sammeln.
Ansonsten weiß man fast nichts über Städels Persönlichkeit. Es gibt keine Briefe, keine Skandale und anscheinend hatte er auch keine Frauen in seinem Leben. Was ja auch was über ihn aussagt.
Städel ist zu Hause im Elternhaus geblieben, hat bei seinen Eltern gelebt, bis er 50 war. Er ist Junggeselle geblieben, an und für sich sehr ungewöhnlich für jemanden aus dieser Zeit und vor allem auch aus so einer reichen Familie.
Erst als seine Eltern gestorben sind, wird Johann Friedrich richtig Flügge. Er bezieht ein eigenes Haus am Rossmarkt und wechselt den Beruf.
Er selbst hat nach dem Tod der Eltern Bankgeschäfte mehr oder weniger gemacht. Das heißt, er hat Geld verliehen. Und da hat er ein sehr gutes Händchen gehabt und hat den Reichtum, den er von Eltern schon bekommen hat, noch ein bisschen vermehrt.
Und manches davon investiert der Kunstleihe in Werke von holländischen, flämischen und deutschen Malern. Über 500 Gemälde und 2000 Zeichnungen wurden es mit der Zeit. Und Städel zeigte seine Sammlung gern und oft. Wahrscheinlich kam ihm da schon der Gedanke, seine Kunstwerke richtig öffentlich zu machen. Jedenfalls entschloss sich der kinderlose Städel 1811 schon zu einer Stiftung, weiß Eva Monji-Vollmer, Kuratorin am Städel-Museum.
Er gab alles, was er hatte und im Gegenzug wollte er die Sicherheit, dass seine Sammlung für die Bürger offen zugänglich wäre. Er wollte, und das ist das Besondere wiederum dann in seiner Zeit, unabhängig von Geschlecht und Religion, sollten die jungen Menschen, die begabt waren, die Möglichkeit haben, sich in unterschiedlichen Sparten der Kunst ausbilden zu lassen.
Ein schöner Wunsch. Aber Städel wollte ihn auch unbedingt nach seinem Tod verwirklicht wissen. Deshalb versuchte er, sich trotz der Wirren durch Napoleons Besatzung in Frankfurt abzusichern.
Städel hat sein Testament dreimal geschrieben. Weil er in diesen unruhigen Zeiten war, hat er sich jedes Mal aufs neue Recht eingestellt. Also er wollte ein Testament schaffen, das ihm tatsächlich die Möglichkeit gibt, dass es umgesetzt wird.
Das Testament war dann zwar korrekt, aber er hatte die Raffgier seiner entfernten Verwandten aus Straßburg unterschätzt. Nach seinem Tod stritten die sich fast 10 Jahre lang um sein Erbe. Und erst 1829 wurden Museum und Schule nach seinem Wunsch eröffnet.
Und was war der Wunsch des Stifters Johann Friedrich Städel? Eine Kunstschule und eine Galerie sollte die Kunst allen Bürgern nahebringen. Es war ein Bildungsauftrag, den Städel seiner Stiftung mitgegeben hat. Felix Krämer, Leiter der Sammlung der Moderne im Städel-Museum, derzeit auf der Kunstmesse in Maastricht und deshalb nur am Handy. Guten Tag.
Hallo.
Städels Auftrag ist ein Bildungsauftrag. Der gilt auch für das Museum. Aber das ist sowieso klar, dass ein Kunstmuseum heute nicht ein Aufbewahrungsort für Bilder und Skulpturen ist. Wie sehen Sie Ihren Auftrag? Ist es eine Schule des Sehens? So haben wir unsere Sendung heute überschrieben.
Das denke ich schon. Also ich glaube, dass das Museum natürlich der Öffentlichkeit gegenüber verpflichtet ist. Und wir sind eine Bildungsinstitution. Und das, was wir zu bieten haben, ist Kunst, sind die Originale. Und die in Form zu präsentieren, eben auch in Sonderausstellungen, die tatsächlich auch Neues beizutragen haben.
Sie kuratieren große Ausstellungen und Sie verzeichnen Besucherrekorde. Fast 260.000 waren in der Dürer-Ausstellung 2013, 2014. Im Jahr davor gab es einen Besucherrekord mit fast 450.000 Menschen im Städel. Jetzt läuft gerade die große Ausstellung Monet und die Geburt des Impressionismus. Man darf auch viele Besucher da erwarten. Wenn man die Nachrichtenmeldungen über Museen liest, dann scheint es ein Wettrennen um die Menge der Menschen, also um die Länge der Schlangen vor den Ticketschaltern zu geben. Aber was ist dann das, was Sie diesen Massen an Besuchern mitgeben? Was sollen Sie mitnehmen aus diesen Ausstellungen?
Also natürlich freuen wir uns über viele Besucher. Aber im Zusammenhang auch mit der Monet-Ausstellung auch das Plädoyer, möglichst bald zu kommen, weil die Erfahrung zeigt, dass die Ausstellung immer besser oder immer voller wird. Das am Schluss, also sozusagen, wenn man am Schluss kommt, sieht man natürlich so lauter Menschen weniger. Aber es ist wirklich sozusagen die Begegnung mit dem Original, die entscheidend ist. Also wir versuchen das bestmöglich vorzubereiten auf unterschiedlichen Ebenen. Wir haben jetzt als neues Vermittlungsformat das sogenannte Digitorial, was Sie im Internet abrufen können, wo Sie viele, viele Informationen zu der Ausstellung im Vorfeld schon bekommen können, sodass Sie bestmöglich sich dann den Originalen widmen können, weil das ist das, was eine Ausstellung ja ausmacht.
Also Sie versuchen den Leuten Vorbildung mitzugeben. Es gibt ja auch diese Audioguides, da kriegt man die Bilder erklärt, während man sie sieht. Aber gerade wenn sie sehr erfolgreich sind, das haben Sie ja eben schon erwähnt, dann muss man sich schon auch anstrengen, um tatsächlich in Ruhe die Bilder betrachten zu können, weil man hauptsächlich Besucher sieht im Museum.
Naja, also das ist natürlich so ein bisschen die Quadratur des Kreises, dass wir auf viele Besucher hoffen. Aber das kennt, glaube ich, jeder, wenn man eine Ausstellung besucht und da sind zu viele Menschen. Das ist nicht immer förderlich für die Konzentration. Also insofern versuchen wir dem zu begegnen, indem wir Formate schaffen, dass man sozusagen die Inhalte, dass man mit einer gewissen Vorbildung schon in so eine Ausstellung kommt. Aber Sie haben recht, natürlich gibt es einen Audioguide auf Deutsch und Englisch, es gibt die Labeltexte, es gibt die Wandtexte, es gibt ein großes Führungsangebot. Es ist ja auch so, dass das Publikum, was in so einer Ausstellung geht, das ist ja ausgesprochen heterogen. Wir hoffen und sehr eben auch Menschen zu erreichen, die für die vielleicht Kunst vorher nicht unbedingt zu ihrem Leben gehört hat. Aber genauso ist es dann auch die Kunst, etwas Neues für vielleicht den Professor für Kunstgeschichte ebenso zu bieten. Und diesen weiten, weiten Bogen hinzubekommen, da investieren wir viel, viel Arbeit rein.
Es geht Ihnen letztlich dann immer um den jeweils etwas anderen Blick auf die Welt und die verschiedenen Möglichkeiten der Sichtweise und Standorte, Standpunkte, also was die Menschen mit herausnehmen, ist, Sie haben es eben gesagt, die Begegnung mit dem Original, aber die Begegnung mit dem Original, es gibt ja den berühmten Spruch, dass Kunstwerk entsteht im Auge des Betrachters, die Begegnung mit dem Original ist ja immer auch die man selber hat.
Klar, klar. Also das ist natürlich hoch individuell, aber grundsätzlich, also wenn wir so eine Ausstellung vorbereiten, das ist ja jetzt bei Monet, das ist ein Prozess von 5 Jahren. Wir würden dann nur ein Thema auch angehen, wo wir tatsächlich auch etwas Neues zu bieten haben. Also eine Ausstellung nur, sozusagen, wenn die sich nur darauf reduzieren würde, quasi Originale zu bieten, das wäre deutlich zu wenig. Also eine Ausstellung funktioniert eigentlich wie ein Buch. Sie brauchen einen guten Anfang, sie brauchen ein gutes Ende und sie brauchen auch eine gute Geschichte, die sie erzählen können. dann stimmt sozusagen das Gesamtpaket.
Felix Krämer, der Leiter der Sammlung der Moderne im Städelmuseum und der Kurator der Monet-Ausstellung, die gerade läuft, wo man, und das ist das Programm, die Geburt des Impressionismus, also eine andere Sicht auf die Welt, betrachten kann. Vielen Dank. Städels Auftrag, die Schule des Sehens, der Tag in HR2 Kultur. Hier kommt die Sicht von Natascha Flaumbaum auf ein weiteres Exponat des Frankfurter Städels, hat nun gar nichts mit Impressionismus zu tun, Rembrandts Blendung Simons.
Blut spritzt, Zähne fletschen, ein Dolch bohrt sich durch das Auge eines Mannes. Schmerz. Der Mann, ein Berserker, Simson, der Superman aus dem Alten Testament mit den magischen Haaren. Er liegt am Boden. Dalila, die er eben noch heiß geküsst hat, hat ihm die Haare abgeschnitten. Wie die guckt. Jetzt ist alles futsch. Sie, die Geliebte, die Haare, seine Superkraft. Simson, der Superheld mit übermenschlichen Kräften. Es ist ein Riesenbild von Rembrandt. Gruselig, wie ein Stillshot aus einem Actionfilm. In einer Höhle und mitten im Bild dieser Fuß. Genau in der Mitte. Dieser grauenvoll verkrampfte Fuß, ein Fuß in Agonie. Es ist der berühmteste Fuß der europäischen Kunstgeschichte übrigens. Es ist der bestgemalte Fuß der Kunstgeschichte. In diesem Fuß ist der ganze Schmerz eines Superhelden gebannt. Nicht in seinem Gesicht, nicht in seinen Fäusten, nicht in seinem Blut. Nur hier, in seinem Fuß.
Natascha Flaumbaums Sicht auf Simsons Blendung. Jan Gerchow, auch Direktor eines Museums in Frankfurt, und zwar der des Historischen Museums, ebenfalls zurückgehend auf Sammlungen der Bürger der Stadt Frankfurt, wenn auch keine Stiftung, derzeit allerdings hauptsächlich Baustelle. Neueröffnung 2017. Guten Tag, Herr Gerchow. Hallo?
Ja, Gerchow.
Das ist programmatisch für Frankfurt, dass ständig an Museen gebaut wird, bei ihrem auch. Das Städel hat ja auch erst vor kurzem seinen Erweiterungsbau eröffnet. Die Stadt Frankfurt hat einen der höchsten Kulturetats pro Kopf der Bürger in Deutschland und die höchste Dichte an Bürgerstiftungen aller Städte, abgesehen von Würzburg, gemessen an der Anzahl der Einwohner. Ist das prägend für eine Stadt wie Frankfurt, dieser Bürgersinn, der sich da in den Stiftungen äußert?
Ja, ich denke, Frankfurt ist da in der Tat so eine dieser typischen Städte für Bürgersinn. Petra Roth hat das ja mal geäußert, die Bremerin, die nach Frankfurt kam, dass sie das irgendwie erinnern würde an ihre Heimatstadt. Man kann auch Hamburg nehmen oder so ein heute fast vergessener Ort wie Lübeck. Das sind Orte, wo die Museen praktisch alle von Bürgern gegründet wurden, die Krankenhäuser, Universitäten. Das sind nicht umsonst alles freie Städte gewesen, also im Deutschen Bund 1815, nach der napoleonischen Zeit, gegründete Städte, die eben keine Fürstentümer waren und die ja 50 Jahre bis 1866 unabhängig existierten.
Also das ist das Erbe der freien Reichsstadt sozusagen.
Was ja, also entweder die freie Stadt oder die Reichsstadt, beide zusammen gab es sozusagen nicht. Mhm. Aber ich meine, ich rede sozusagen von der freien Stadt, die natürlich auf dieser langen Geschichte der Reichsstadt, die ja auch eine gewisse Unabhängigkeit besaß, gründete, die aber sozusagen noch einen besonderen Hintersinn hatte. Diese Städte, diese freien Städte von 1815 sind alle irgendwie old-fashioned gewesen. Das heißt, die haben nicht diese in den Fürstentümern in der Regel dann durchgeführten Verwaltungsreformen gemacht. Die Städte waren zwar modern aus unserer Sicht, weil die sozusagen die moderne Bürgergesellschaft schon irgendwie vorwegnahmen, aber sie sind verwaltungsmäßig und auch ja von der Art und Weise, wie so ein kleiner Staat, das war es ja, waren ja kleine Staaten eigentlich organisiert worden, total rückständig gewesen. Und die Bürger waren stolz, all diese Dinge, die sie selber als Gemeindevertreter sozusagen abgelehnt haben, zu finanzieren, nämlich Museen, Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen, all diese Dinge privat zu finanzieren.
Also es war nicht nur Bürgersinn, es war auch Bürgereigensinn sozusagen.
Es war sehr eigensinnig eigentlich. Und das ist sozusagen diese Zurückhaltung oder Desorganisiertheit der öffentlichen Hand, bewusste Zurückhaltung, die hat dazu geführt, dass man all diese Dinge, die heute wie selbstverständlich der Staat oder die Kommune leistet, dass die in bürgerlichen, selbstverwalteten, selbstorganisierten Stiftungen, Genossenschaften, Gesellschaften und so weiter organisiert worden.
Aber so wie Sie es jetzt gerade beschreiben, ist es ja so, dass die Bürger selber im Rat der Stadt hockend, ja, die Patrizier zumindest, also die wichtigsten Bürger im Rat der Stadt hockend, selber verhindert haben, dass es die Stadt macht und dann den Platz hatten, um es selber zu machen.
Ja, es ist paradox. aber es ist praktisch diese, wenn man so will, diese Rückständigkeit, die sie auch ein bisschen unterschieden hat von den mächtigen fürstlichen Nachbarn. Die waren praktisch ja auch stolz darauf, dass sie das anders machten, dass sie die, das dahinter stand, die Selbstverpflichtung, diese Dinge in eigener Regie zu leisten.
Und wenn Sie dann jetzt mal auf die Zeit der Gründung des Städel-Museums und des Städtischen Kunstinstituts schauen, 1815, also das war der Zeitpunkt des Testaments vor 200 Jahren, da gab es ja auch die Aufklärung, da gab es die Französische Revolution, da gab es ja auch noch einen anderen Antrieb.
Naja, das ist genau das Gründungsjahr des Deutschen Bundes. Im Grunde kann man sagen, der Deutsche Bund ist reaktionär gewesen. Der nimmt ja viele Sachen der französischen Zeit, der Aufklärung zurück. Das ist auch in Frankfurt so. Andererseits aber beruht im Grunde die neue Frankfurter Stadtgesellschaft von 1815 beruht doch zu weiten Teilen auf dem, was der Dahlberg sozusagen, der aufgeklärte Fürst französischer Prägung, der ein paar Jahre über Frankfurt da geherrscht hatte und der die französischen Neuerungen eingeführt hatte, das beruht doch weitgehend darauf. Und nicht umsonst ist eigentlich dieses städtische Testament 1815 eigentlich genau auch diese Gründungszeit des Deutschen Bundes gewesen. Und das Städel ist ein herausragendes Beispiel für diesen Bürgersinn, der sich dann eben in so einer Stadt wie Frankfurt bis weit eigentlich ins 20. Jahrhundert hinein ergießt. Ja, das ist, das geht schon früher los. Der Senckenberg ist natürlich da zu nennen. Also mit dem Senckenberg, der Senckenbergischen, Dr. Senckenbergischen Stiftung 1763 und dem Städel, der Städelischen Stiftung von 1815 hat Frankfurt zwei, muss man sagen, zumindest im deutschen Bereich, Leitstiftungen der Moderne hervorgebracht. Kurz vor der napoleonischen Zeit und kurz danach.
Jan Garchow, der Direktor des Historischen Museums in Frankfurt, das ganz man wieder betrachten kann erst 2017, weil es gerade umgebaut wird, auch typisch frankfurterisch. Recht herzlichen Dank. Jetzt schauen wir nochmal auf diesen Johann Friedrich Städel und sein Testament. Vor 200 Jahren hat er es geschaffen. Diese Stiftung, eine der wichtigsten in Frankfurt, bis dahin einmalig in Deutschland und in der Welt. Über ihren Werdegang Rudolf Schmitz.
Am 15. März 1815 bestimmte der Frankfurter Kaufmann und Bankier Johann Friedrich Städel, dass seine Kunst und sein Vermögen von 1,3 Millionen Gulden an eine Stiftung fallen solle. Das sogenannte Städelsche Kunstinstitut war als Schausammlung und Kunstschule geplant. Das daraus entstandene Städel-Museum gilt als die älteste Museumsstiftung Deutschlands.
Städel war sicherlich der Erste, der in dieser Größenordnung sein Vermögen und seine Sammlung für die Bürgerschaft gegeben hat. Das Ganze war natürlich geprägt aus seinem Gesichtspunkt der Aufklärung, die Idee natürlich, dass Kultur, Kunst zu der Gesamtbildung eines Menschen, zur Menschlichkeit dazugehört.
Diese Idee der kulturellen Bürgerstiftung ist für Max Hollein, den Direktor des Frankfurter Städel-Museums, besonders wichtig. An sie hat er immer wieder erinnert, um die Entwicklung und Erweiterung dieses Museums voranzutreiben.
Ich glaube, das Besondere des Städels ist sicherlich, dass es ein Museum von Bürgern für Bürger ist. Ein Drittel der Werke in dem Haus sind Schenkungen. Insofern baut dieses ganze Museum seine Sammlung, aber natürlich auch sein Fortleben auf dem bürgerschaftlichen Engagement, auf dem Mäzenatentum vieler auf.
Als Johann Friedrich Städel im Dezember 1816 starb, hinterließ er rund 500 Gemälde, etwa 4600 Handzeichnungen und rund 10.000 Druckgrafiken. Da er testamentarisch die Erlaubnis erteilt hatte, weniger Gutes zugunsten von Besserem zu verkaufen, ist nur noch ein Bruchteil davon erhalten. Städel selbst hatte enzyklopädisch gesammelt. Er wollte einen Überblick über die Kunstgeschichte gewinnen. Martin Sonnabend, Kurator des Grafischen Kabinetts.
Er hat versucht, in guter kaufmännischer Weise für möglichst überschaubares Geld möglichst hohen Gegenwert zu bekommen. Und das war dann oft in den Bereichen Zeichnung und Druckgrafik sehr gut möglich, während das bei den Gemälden eher schwierig war.
Zunächst residierte das Städelmuseum in einem Palais der Innenstadt. Dann fand es ab 1878 seinen endgültigen Ort in einem Museumsneubau am Sachsenhäuser Ufer. Heute bietet es einen Überblick über 700 Jahre europäische Kunstgeschichte. 2012 bekam es den lang gewünschten Erweiterungsbau für die Kunst der Gegenwart. Ein Großteil der Kosten wurde durch mäzenatische Zuwendungen und Spenden der Frankfurter Bevölkerung bestritten. In den Augen seines Direktors Max Hollein verkörpert dieses Museum, das mehr als 2/3 seiner Gelder einwerben muss, eine einzigartige Erfolgsgeschichte.
Heutzutage erweist sich die Idee der Bürgerstiftung, wo die Bürger auch mit Verantwortung für eine solche kulturelle Einrichtung und ihre Entwicklung übernehmen, als das fortschrittlichste Organisationsprinzip für eine kulturelle Einrichtung in der Zukunft.
Seinen 200. Geburtstag feiert das Städelmuseum mit einer großen Monet-Ausstellung. Und das ist zugleich eine Hommage an Georg Swazenski, den einflussreichen Städeldirektor zu Beginn des 20. Jahrhunderts, der das Museum für die zeitgenössische Moderne öffnete.
Weil die Moderne im Städel nämlich gleich mit der Gründung angefangen hat. Städels Auftrag, die Schule des Sehens, der Tag in HR2 Kultur. Dritte Bildbeschreibung und letzte für heute. Natascha Pflaumbaum und ihre Sicht auf den Mann mit dem großen Hut. Barin Fabricius' Bildnis eines jungen Mannes.
Wenn Frauen frisch verliebt sind, sagen sie schon mal, mein Neuer sieht aus wie George Clooney, hat wirklich meine Kollegin gesagt. Und als man ihren Neuen dann das erste Mal zu Gesicht bekam, war klar, Hilfe, was hat die denn für eine rosa Brille auf? George-Clooney-Verwechslungen sind das eine, sie sind schon mal ein Fall für den Psychologen, aber das hier, das hat damit nichts zu tun, das ist total bizarr. Parapsychologie. Es geht um ein Bild. Und schon von Weitem denke ich, Mensch, den kenne ich doch da, den Mann da drauf. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch. Und dann gehe ich näher ran, ganz nah ran, und ich bin wirklich geflasht. Also die Augen und vor allem das Grübchen am Kinn. Und das ist jetzt wirklich der Beweis, die Nase. Das ist doch ein gemachtes Näschen. Die ist doch nicht echt. Die ist doch operiert. Das sieht man doch wirklich ganz eindeutig. Und dann ist da auch noch dieser Hut, wirklich ungelogen, das ist das Original. Der sieht haargenau aus wie er, haargenau, wirklich wie ein eineiiger Zwilling. Michael Jackson, ja echt jetzt, im Städelmuseum hängt ein Bild von Michael Jackson, ein Ölgemälde. Und was mir wirklich Gänsehaut macht, das ist von 1650. Von 1650, über 300 Jahre bevor Michael Jackson gelebt hat, entstand dieses Bild. Ein gewisser Barin Fabricius hat es gemalt. Und er behauptet, das sei er selbst da drauf. Das stimmt nicht, das kann er gar nicht sein. Das ist Michael Jackson da drauf. Oder hab ich jetzt etwa die rosa Brille auf? Hm?
Städels Auftrag, die Schule des Sehens, der Tag in HR2 Kultur. Was macht man mit dem Auftrag der Bildung für alle in Sachen Kunst, wenn man als Institution, als gestiftetes Museum und Kunstinstitut inzwischen 200 Jahre alt geworden ist und die Welt sich deutlich verändert hat? Wenn es neben den realen Orten, an denen Kunst erlebt werden kann, inzwischen auch virtuelle Orte gibt? Man macht sich auf in die digitale Welt, so auch das Städel, pünktlich zu seinem 200. Geburtstag. Jan Tussing.
Wer durch die vielen Räume des Städels schlendert, ohne zu wissen, was er sucht, verliert sich schnell in der riesigen Sammlung des Museums. Das Gleiche geht jetzt auch virtuell mit dem neuen Online-Auftritt durch die digitale Sammlung. Und es macht genauso viel Spaß. Auf der Startseite wandern die digitalisierten Bilder über den Bildschirm. Ich klicke auf das Porträt einer Frau, die entstellt aussieht und furchtbar schreit. Ich erfahre, ein Werk von Francis Bacon. Das Kästchen Infos öffnet sich, Optionen erscheinen, ein Audioguide oder mehrere Filme.
Eine Figur im Raum, gehalten durch perspektivische Linien.
Neben dem Film gibt es auch einen kurzen Text zum Werk zu sehen, sowie die Auswahl weiterer Filme und Audios aus der Sammlung der Gegenwartskunst. Zum Beispiel einen Link über Bacons Verhältnis zur Religion.
Bacon bezeichnete sich selbst als unreligiös.
Das Bild von Bacon ist gut dokumentiert und verlinkt. Aber was mir fehlt, ist eine Beschreibung des Malers, eine Erklärung, wer Francis Bacon war und seine Bedeutung für die Kunstwelt. Andererseits ist das Bild mehrfach vernetzt. Zum Beispiel kann ich mir aussuchen, ob ich etwas über die Wirkung, die Stimmung, die Bildelemente, die Technik oder das Motiv erfahren will. Ich klicke auf Stimmung und als Unterkategorie auf das Wort Schmerz. Es öffnet sich eine Galerie mit Bildern, die alle mit dem Wort Schmerz verlinkt sind. 25 Stück. Ich klicke auf ein nacktes Paar im Bett. Nichts Pornografisches, sondern Mythologie im Bild. Ich sehe Simson und Delila von Max Liebermann. Es lässt sich vergrößern und ich kann hineinzoomen, um Details anzuschauen. Wieder gibt mir das Kästchen Infos eine Auswahl. Diesmal spricht der Kurator Felix Krämer selbst.
Die Abteilung Kunst der Moderne setzt sich zusammen aus 1200 Werken.
Bislang sind nur die 600 wichtigsten Meisterwerke des Städels digitalisiert und verlinkt. Weitere 1000 folgen bis Ende des Jahres. Der Aufwand dafür ist riesig und geht in den mehrfachen Millionenbereich. Und bis alle 100.000 Objekte des Museums online stehen, vergehen Jahre. Das Tolle an der digitalen Sammlung ist aber, dass es für alle Meisterwerke Filme, Texte und Audios gibt. Viele Museen auf der Welt digitalisieren ihre Werke, aber nur das Städel bietet darüber hinaus Vernetzungen zu Bild- und Tonquellen an. Gratis. Das ist einzigartig, denn die Sammlung wird damit zu einer Art Online-Uni. Über Samson und Delila komme ich zu einem Altmeister aus dem 15. Jahrhundert, Stefan Lochner, Martyrium des heiligen Simon und Judas. Dank meiner digitalen Wanderung lerne ich Bilder kennen, die ich bei einem physischen Besuch des Museums nie gesehen hätte. Der Ausflug in die virtuelle Welt des Städel erschafft einen spielerischen Kontext, den es vorher nicht gab. Für Kunstfreunde ist die digitale Erweiterung eine Sensation. Johann Friedrich Städel würde sich freuen. Ganz in seinem Sinne der Aufklärung bekommen nun alle Menschen Zugang zu Kunst und Bildung. Umsonst. Die älteste deutsche Kulturstiftung hat sich und uns zum 200. Geburtstag ein tolles Geschenk gemacht.
Professor Johannes Vogel, Generaldirektor des Berliner Museums für Naturkunde, nicht für Kunst. Und einer, der schon länger in Sachen Museumsdigitalisierung unterwegs ist, gerade in den USA unterwegs, deshalb am Handy. Guten Tag, Herr Vogel.
Guten Tag, Herr Schwing.
Wir haben es eben gehört, es wird Jahre dauern, bis der Bestand des Städel-Museums digital für alle zugänglich ist. Das Städel beherbergt 3000 Gemälde, 100.000 Zeichnungen und Druckgrafiken und 4000 Fotografien. Klingt wahnsinnig viel für den Chef eines Naturkundemuseums, aber wahrscheinlich ein Klacks, oder?
Also ich glaube, das Wichtige ist, unabhängig von der Größe, dass man wirklich wie das Städel hier eine einmalige Ressource schafft, die den Leuten ermöglicht, sich selber in die Kunst, in die Beziehungen, die die Kunst oder auch die Naturobjekte für den Menschen, für einen selber darstellen, hineinarbeiten können. Und hier wird, glaube ich, exemplarische Arbeit geleistet. Und ich glaube auch, dass die Bevölkerung und auch unsere Geldgeber verstehen müssen, dass es sich hierbei um langfristige Projekte handelt, die sehr, sehr viel Geld kosten, sehr, sehr viel Arbeit kosten, aber endlich die Museen allen Menschen überall in der Welt öffnen.
Aber geben Sie uns trotzdem bitte nochmal einen Zustand, vielleicht für Ihr Museum. Sie digitalisieren Ihre Bestände schon eine geraume Weile. Wie weit sind Sie jetzt? Wie viel ist bereits digital abrufbar?
Ja, wir sind schon unheimlich weit gekommen. Wir haben 30 Millionen Objekte, von denen haben wir Ende des Jahres 2 Millionen digital verfügbar. Das sind also ungefähr so 5%. Und da sind wir sehr stolz drauf, weil wir damit in der Weltspitze mitliegen. Also die Aufgaben sind gewaltig, aber die Technik hilft und eben halt auch, dass die Bevölkerung, aber auch die anderen Wissenschaftler oder Kunstliebhaber jetzt endlich diese Schätze sehen wollen.
Sie haben das eben genannt, dieses Stichwort, auf das ich jetzt sowieso kommen wollte. Ihr Berliner Naturkundemuseum ist gleichzeitig Forschungseinrichtung, wie auch das Frankfurter Senckenberg, die Stiftung hier mit Forschungsinstitut und Naturkundemuseum. Ja. Der digitale Bestand, den Sie da online stellen, der ist ja eben auch für die Forscher interessant. Das heißt, kann da Forschung gemacht werden, die vorher nicht gemacht werden konnte, weil man gar nicht alle in die Katakomben der Museen, in den Katakomben herumstochern lassen konnte?
Ja, wir haben so viel in den Katakomben. Aber ich glaube, was viel interessanter ist, wir können ja gar nicht antizipieren, welche spannenden Fragen Leute überall in der Welt an unsere Sammlungen stellen wollen. Wenn jetzt zum Beispiel jemand Interesse hat, sich über die Bewegung von Säugetieren Gedanken zu machen, dann ist es doch total spannend, wenn man ganze Skelette digitalisiert hätte, sodass die Leute sich praktisch ihre Tiere selber zusammensetzen können und die Biomechanik machen können, um zu gucken, wie das Laufen bei verschiedenen Tieren funktioniert. Das sind Sachen, die wir jetzt am Haus nicht selber machen, aber die mit Sicherheit andere machen wollen. Und genauso kann ich mir das auch bei der Kunst vorstellen, wie ja auch schon in Ihrem Beitrag gesagt. Man kann verschiedene Assoziationen, verschiedene Gedankenstränge verfolgen, indem man eben halt selbstständig sich sozusagen die Sammlung erschließt.
Also es wird Forschung möglich, die wir uns noch gar nicht vorstellen jetzt.
Genau das, genau das. Und deswegen müssen sich Sammlungen und Museen immer mehr als eine globale wissenschaftliche Infrastruktur verstehen. Gerade in Europa gibt es so viel, was prägend für die letzten 500 Jahre sind. Wir sind aber eine Weltgemeinschaft, wir sind ein global vernetztes Land, Frankfurt sowieso, und da müssen wir uns auch digital so präsentieren.
Am Ende ist die Digitalisierung dann Ansporn, sich auch den realen Objekten zu nähern. Was haben Sie da für Erfahrung? Jetzt mal von Otto-Normal-Museumsbesucher ausgehend, haben Sie mehr Besucher, seit Sie digital verfügbar sind, oder weniger?
Ich glaube, das gilt für fast alle Museen. Sobald man digital geht, bekommt man mehr Museumsbesucher. Weil nämlich die Leute dann Geschmack auf das reale, das echte Objekt bekommen. Und egal, wie gut man digitalisiert, man kann kein richtiges Objekt darstellen. Und die Beziehung, die Menschen zu diesen Objekten direkt auch emotional entwickeln, passiert nur in der direkten Begegnung. Und das wollen die Menschen, wenn sie es digital gesehen haben. Für den Louvre gilt das, das gilt für das Berliner Naturkundemuseum, das wird mit Sicherheit auch für Städte gelten.
Professor Johannes Vogel, Generaldirektor des Berliner Museums für Naturkunde, recht herzlichen Dank. Waltrudis Hoffmann, Kunsthistorikerin mit Standort Rom und Initiatorin einer eigenen Schule des Sehens dort. Guten Tag nach Rom.
Einen schönen guten Tag.
Sie organisieren und führen kunsthistorische Führungen, Spaziergänge durch Rom, durch die Vatikanischen Museen zum Beispiel. Sie machen das durchaus, ich weiß das von jemandem, der mit Ihnen unterwegs war in Rom, auch mit Bildern, mit Abbildungen zur Vorbereitung. Wie wichtig ist dieses reproduzierte Betrachten, also die Betrachtung der Reproduktion als Vorbereitung?
Das ist in dem Falle wichtig in den Vatikanischen Museen, in der Sixtinischen Kapelle aus rein praktischen Gründen, weil wir uns dort nicht so lange aufhalten können und wir auch keine Führung in der Kapelle machen dürfen.
Weil Sie da die Klappe halten müssen als Führer.
Und deshalb ist es sehr sinnvoll, dass ich mit einer großformatigen Abbildung den Eindruck von einem Gesamtprogramm vorher vermittle. Mhm. Und dadurch die Betrachter vorbereiten kann. Aber diese Vorbereitung, also ein Vorgespräch anhand einer Abbildung, kann natürlich niemals die direkte Konfrontation mit dem Kunstwerk ersetzen. Sie steigert sie, hoffe ich. Und sie können sich mehr auf die Wahrnehmung, auf die sinnliche Wahrnehmung konzentrieren.
Das Ähnliches haben wir eben von dem Kurator der modernen Sammlung im Städelmuseum gehört, der gesagt hat, wir haben unseren digitalen Guide sozusagen vor den Besuch der neuen Ausstellung, der Monet-Ausstellung gestellt, weil wir den Leuten eine Vorbildung geben wollen, damit sie die Bilder besser sehen können. Sie sagen jetzt, es kann niemals die Betrachtung des Originals ersetzen, vielleicht auch, weil es dort in Rom wirklich noch vor Ort ist. Also wenn Sie gerade die Sixtinische Kapelle angesprochen haben, das ist ja kein Museum, sondern das ist wirklich die Kapelle.
Da spielt der Ort eine ganz bedeutende Rolle mit, also in diesem Quadrat von Kunstwerk, von Auftraggeber, von Künstler. Und dem Ort, für den es gemalt ist, denn diese Bilder sind auch Botschaftsträger. Und da spielt es natürlich eine ganz wichtige Rolle mit, dass wir in diesem Raum sind. Und das kann man durch keine Abbildung vorher ersetzen. Und ich bin ganz einverstanden mit dem, was Sie sagen, dass man eine Vorbereitung auf die Sixtiner oder die Raphael-Stanzen, in denen man sich nicht so lange aufhalten darf, oder für ein anderes bedeutendes Kunstwerk, uns den Freiraum gibt, wenn wir vor dem Original stehen oder in dem Raum, uns mehr auf die Wahrnehmung zu konzentrieren.
Im Journalismus gilt der Merksatz, wer nichts weiß, kann auch nicht fragen. Gilt in der Kunstbetrachtung auch, wer nichts weiß, sieht auch nichts?
Das ist richtig, ja. Und das ist meine Aufgabe als Mediator, den Menschen die Augen zu öffnen für die Details, für die Symbolik, für die Zusammenhänge, für die Farben und sie langsam hinzuführen. Und damit denke ich schon, die Wahrnehmung überhaupt erst möglich zu machen.
Wenn Sie jetzt mal unterscheiden zwischen dem Ort, an dem die Kunst oder für den die Kunst geschaffen worden ist, wenn es dann noch an diesem Ort ist, wie in der Sixtinischen Kapelle.
Ja.
Und unterscheiden zu einem Museum, an dem Kunst gesammelt worden ist, die für andere Orte geschaffen worden ist oder mal woanders hing, woanders war, woanders eingebaut, woanders ausgestellt war. Gibt es da einen Unterschied oder ist es dennoch das Original, was beeindruckt?
Ich denke schon, dass es einen Unterschied gibt und dass ein Bezug verloren geht, das ist der zu dem Ort. Wenn eine Sixtinische Madonna zum Beispiel von Raphael heute sich in Dresden befindet, ist sie aus ihrem ursprünglichen Zusammenhang herausgerissen, aus der Kirche, für die sie geschaffen worden war. Und damit, denke ich, kann schon eine wichtige Information, eine Botschaft verloren gehen.
Und wenn die digitale Reproduktion sie jetzt zurückstellt an den Ort, von dem sie hergekommen ist?
Wenn die Digitalreproduktion eine emotionale Wahrnehmung leisten kann, dann wäre das wunderschön.
Aber ist dann das Original noch nötig? Das ist letztlich die Frage, die sich bei der Digitalisierung der ganzen Museumswelt stellt.
Ich finde, es ist unerlässlich. Für mich ist es also schon ganz wichtig und ich erlebe es seit vielen Jahren bei den Besuchern, dass sie, auch wenn sie viele Abbildungen gesehen haben von berühmten Meisterwerken, wenn sie davor stehen, vor einem Apoll von Belvedere, vor einer Wandmalerei, vor einer Skulptur, dass die Wirkung eine ganz andere ist. Und es ist nicht nur die dreidimensionale Wirkung, es kann die Farbwirkung sein, es kann die Lichtwirkung sein, es kann der Ort sein, und das steigert und erweitert die Wahrnehmung.
Waltrudis Hoffmann, Kunsthistorikerin mit Standort Rom und Initiatorin einer eigenen Schule des Sehens. Vielen Dank nach Rom. Schulung der Wahrnehmung. Städels Auftrag, die Schule des Sehens. Das war der Tag. Morgen gibt's keinen neuen Tag. Wenn Sie was versäumt haben, können Sie uns natürlich wie immer nachhören unter www.hr2kultur.de. Sie können auch dort unseren Newsletter bestellen, damit Sie wissen, was wir als nächstes anpacken werden an Themen. Oder Sie folgen uns bei Twitter. Dort finden Sie uns als der Tag in einem Wort, der Tag. Der Tag, das Team vom Tag, sagt Danke, dass wir in dieser Woche bei Ihnen in Ihren Geräten zu Gast sein durften. Der Tag, das war in dieser Woche Angela Fitsch, Karin Fuhrmann, Hadija Haruna, Claudia Sauter und Bernd Seidel. Und am Mikrofon sagt Tschüss, Florian Schwinn. Thank you.